Ja, guten Abend. Ich freue mich, wieder unter euch zu sein und ich habe euch Grüße mitgebracht. Da wäre zunächst einmal Johannes Willmann. Den habe ich getroffen am Montag in Langsteinbach, als ich da zu Diensten auf der prophetischen Woche war. Und er sagte, das wäre doch was, wenn du mal Grüße von mir nach Dorfkenntnis bringst. Also, das habe ich hiermit getan. Ich grüße euch von Johannes. Dann habe ich noch Grüße von Christa und Rainer Rezek. Viele kennen sie noch, Rainer geht es ja nicht gut. Er hätte so den Wunsch, einmal noch die Geschwister in Dorfkenntnis zu sehen. Bisher sieht es nicht so aus, als wenn das nochmal möglich sein würde. Aber ich möchte euch das so weitergeben, damit ihr wisst, wie verbunden der Rainer und die Christa mit euch sind. Und vielleicht der ein oder andere, der sie noch kennt, greift nochmal zum Telefonhörer, solange er hier noch mit uns unterwegs ist und meldet sich vielleicht einfach mal bei ihm. Ich glaube, das würde ihn sehr freuen. Das gilt auch für die Grüße von Helmut und Erika Seligno. Auch ganz lang und alt verbunden. Die müssen auch kräftig unten durch zurzeit, haben es nicht einfach und haben aber auch ganz viel innere Verbindung und Sehnsucht zu euch. Ja, und dann hat Ingo mir auch noch gerade Grüße mitgegeben. Der war ja vor kurzem auch erst bei euch. Also eine ganze Menge Verbindung. Und das ist das Schöne für mich immer wieder. Wir sind Glieder am Leib des Christus. Und auch wenn wir uns nicht immer gleich sehen und sprechen, aber da ist immer diese Verbindung in ihm. Und wenn man dich dann wieder sieht, dann ist das gleich wieder aktualisiert da. Das ist schön, von daher freue ich mich, unter euch zu sein. Ich habe euch ein etwas unbekannteres Thema mitgebracht, den Richter Jephtha, und habe das überschrieben mit Jephtha, ein Retter mit Altlasten. Und wir finden die Geschichte von Jephtha in Richter 11. Und wer seine Bibel mit hat, kann die aufschlagen, da werden wir einiges entlang gehen. Aber bevor wir mit dem Jephtha in Richter 11 einsteigen, möchte ich noch kurz die Situation beleuchten, in der dieser Jephtha damals in die Geschichte Israels hineingerufen wurde. Die Situation im Volk Israel ist so wie eigentlich immer im Buch der Richter. Wir lesen das in Richter 10 ab Vers 6. Und die Söhne Israel taten weiter, was böse war in den Augen des Herrn. Und sie verließen den Herrn und dienten ihm nicht. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel und er verkaufte sie in die Hand der Philister und in die Hand der Söhne Ammon. Da schrien die Söhne Israel zu dem Herrn um Hilfe und sagten, wir haben gegen dich gesündigt, weil wir unseren Gott verlassen und den Baalim gedient haben. Das ist klassisch im Buch der Richter. Ihr kennt es, meine Frau hatte gerade in ihrer Bibellese das Buch der Richter und sie sagte, oh Mann, immer wieder dasselbe. Ja. Da leben sie erst mit Gott, dann stirbt ein Richter, der sie auch dabei angeleitet hat und dann geht's gleich wieder los. Sie gehen ihre eigenen Wege, fallen in Sünden, fragen nicht nach Gott, dienen ihren Götzen. Dann kommen sie ins Gericht, in tiefste Not, schreien zum Herrn. Der Herr erweckt ihnen einen Richter, einen Retter. Sie sind wieder errettet, sind glücklich wieder. Ja, jetzt sind wir wieder frei und der Herr ist da und hat uns geholfen. Ja, und kurze Zeit später tritt dieser Richter ab und alles geht wieder von vorne los. Also das Buch der Richter passt zum Wetter heute, triest und trostlos. Und doch hat auch dieses Buch der Richter eine ganz, ganz klare innere Kraft. Es hat eine ganz klare innere Wegführung hin auf Christus, auf den, der uns aus diesem ewigen Kreislauf von Sünde, Schuld, Versagen, Hinfallen, Aufstehen, wieder versuchen, wieder scheitern, herausführen will. Eigentlich ist dieses Buch Richter ein Bild für das, was uns der Apostel Paulus in Römer 7 beschreibt. Hier haben wir das alttestamentliche Anschauungsbuch zu dem, was Paulus in Römer 7 schreibt, wo auch ein Mensch, der eigentlich Gottes Gebote auch tun will, aber immer wieder feststellt, ich scheitere und tue stattdessen immer wieder die Dinge, die ich eigentlich nicht möchte und die nicht gut sind. Und dafür ist das Buch der Richter ein Bild. Letztlich ein Bild für den fleischlichen Christen. Ja, das gibt's. Wenn wir aus Gott von Neuem gezeugt werden, dann erhalten wir den Heiligen Geist, das Leben aus Gott, die Kraft Gottes. Gott offenbart sich uns, Gott schafft in uns einen neuen Menschen, Christus in uns. Aber es ist ein Unterschied zwischen den Heiligen Geist haben und vom Heiligen Geist erfüllt zu sein. Jetzt auch uns von ihm führen und gestalten zu lassen in unserem Leben. Und deshalb schreibt der Apostel Paulus zum Beispiel an die Korinther, eigentlich wollte ich euch als geistliche Menschen ansprechen, denn ihr habt ja den Geist Gottes erhalten. Aber stattdessen muss ich mit euch reden als zu fleischlichen Menschen. Denn unter euch ist Neid und Streit und ihr hängt euch an Menschen und. Also man ist nicht alleine nur dadurch ein geistlicher Christ, dass man den Geist Gottes erhält, sondern dass man diesem Geist Gottes jetzt auch in seinem Leben Raum gibt. Und das ist der Punkt, den Paulus bei den Korinthern so unterscheidet, ihn so klar machen muss. Und das hat etwas zu tun hier auch. Das Alte Testament ist ja wie ein Bilderbuch zu den Lehren des Neuen. Das ist das, was wir hier auch im Buch der Richter erleben. Letztlich ein Anschauungsunterricht für den fleischlichen Christen. Und hier in diese Situation hinein, wo wieder der Abfall von Gott geschehen ist und wo Gott wieder das Gericht schickt. Und Gott schickt das Gericht interessanterweise immer in der Form, dass er sein Volk in die Hand fremder Mächte fallen lässt. Und ich habe das also auch in meinem Leben schon so erlebt, dass ich dann bestimmte Sünden, die doch schon längst in meinem Leben überwunden und Vergangenheit waren, dass wenn du dann eben nicht mehr an der Hand Jesu lebst, wenn du dann schon so deine eigenen Wege, natürlich bist du Christ, natürlich läuft äußerlich alles weiter wie immer. Da ändert sich nichts dran, du bist immer noch hier im Gottesdienst, alles geht weiter. Aber in deinem Herzen, in dem Verborgenen deines Lebens, da ist irgendwo diese Beziehung zu Christus nicht mehr so nah, nicht so lebendig, wie sie war, sondern du lebst irgendwie im eigenen, im frommen eigenen, aber im eigenen. Paulus würde sagen, im Fleisch. Fleischlich. Und dann gewinn mit einmal wieder Dinge in deinem Leben Macht, die du schon längst überwunden glaubtest. Dann fällst du auf die Nase und fragst dich, nanu, das hatte ich doch eigentlich schon hinter mir. Also da ist dieses Buch der Richter ein ganz, ganz interessantes Anschauungsmaterial. Und in diesem ewigen Kreislauf von Gott erbarmt sich und dann wieder Sünde und Versagen und Schuld und andere Götter. In diesem ewigen Kreislauf von Sünde, Gericht, Not und dem aus der Not geborenen Schreien nach Gott, da könnte man jetzt eigentlich verstehen, wenn Gott sagen würde, jetzt habe ich genug. Jetzt helfe ich euch nicht mehr. Und so klingt es zunächst auch. Wenn wir in Richter 10, 13, 14 weiterlesen, dann spricht der Herr, ihr aber, ihr habt mich verlassen und habt anderen Göttern gedient. Es kommt ein unheimlicher Satz. Darum werde ich nicht fortfahren, euch zu retten. Also bei dem Satz ist es mir kalt den Rücken runtergelaufen. Man stelle sich vor, Gott würde diese Drohung, diese Ankündigung wahr machen. Er hat sie nicht wahr gemacht und er wird sie nicht wahr machen. Aber er stellt das uns nur mal kurz vor Augen, was das bedeuten würde, wenn er nicht mehr fortfährt zu retten. Überlegt euch, Gott würde eines Tages sagen, so und jetzt ist Schluss. Ab jetzt rette ich nicht mehr, jetzt habe ich die Nase voll. Wow, wir hätten keine Chance. Und genau dieses Bild von Gott haben ja auch viele, die denken, dass Gott in seinem Heilswirken, heilsgeschichtlich, auch eben irgendwann an einen Punkt kommt, an dem er sagt, so, und ab jetzt habe ich so, meine Kinder, meine Gemeinde ist bei mir, und der Rest ist im Feuersee und jetzt werde ich nicht mehr fortfahren zu retten. Viele denken von Gott so. Und mich erschüttert das. Die Vorstellung, unser Gott würde an irgendeinem Punkt seiner Geschichte aufhören zu retten. Wow. Nein, da sind wir glücklich, dass unser Herr in diesem wundervollen Gleichnis von dem verlorenen Schaf sagt, dass der Hirte dem Verlorenen nachgeht, bis wann? Bis er es findet. Das ist unser Gott. Unser Gott hört nicht auf zu retten, bis er das letzte Verlorene gefunden hat. Aber es ist gut, wenn wir das nicht so als selbstverständlich immer mit uns rumnehmen und dann denken, ja, na klar, muss ja so sein. Sondern uns diesem Satz, den der Herr ganz bewusst spricht, auch mal aussetzen. Stellt euch das mal vor. Ich würde jetzt an dieser Stelle sagen, jetzt reicht's mir. Ich werde nicht mehr retten. Ein schrecklicher Gedanke und Lob und Dank, dass der Herr diese Warnung, diese Perspektive, die er hier mal vor Augen stellt, dass er die nicht wahrgemacht hat und nicht wahrmachen wird. Er fährt fort zu sprechen, in Richter 10, Vers 14, geht hin und schreit zu den Göttern um Hilfe, die ihr erwählt habt. Sollen sie euch doch retten zur Zeit der Not. Also das ist nun schon göttlicher Sarkasmus. Er sagt, als es euch gut ging, da habt ihr euch zu den Göttern hingewandt. Das war euch wichtig, jenes war euch wichtig, diese Lebensziele hattet ihr, diesen Inhalten habt ihr eure Zeit, eure Kraft, euer Leben geweiht. Und jetzt kommt die Not? Na dann bitte, dann soll euch doch das retten, dem ihr die ganze Zeit euer Leben geweiht habt. Und dann stellt man mit einmal fest, wow, all die Dinge, die mir jetzt die ganze Zeit in meinem Leben so wichtig waren, für die ich meine ganzen Ressourcen, mein ganzes Leben eingesetzt habe, dem ich eigentlich mit dem Hauptteil meines Lebens gedient habe, all das trägt ja gar nicht in dem Moment, wo es eng wird. Und wisst ihr, darum gibt es eine Bundesanstalt für Materialprüfung. Die prüft Materialien, ob sie zur Verwendung für bestimmten Gebrauch geeignet sind. Und die prüft ihr nicht in so ganz normalen Belastungsszenarien, sondern sie muss diese Materialien prüfen durch enorme Hitze oder enormen Druck oder enormes Gewicht. Und erst dann stellt sich heraus, ob diese Materialien geeignet sind für den späteren Gebrauch, ob die standhalten. Und hier ist die Not. Die Not in unserem Leben ist so eine Art Materialprüfung. Sie zeigt uns, ob das, dem wir bisher gelebt haben, ob das trägt. Oder ob sich das herausstellt als hier in diesen Situationen ist es nichtig und trägt mich nicht. Und der Herr sagt, wenn ihr dem gedient habt, dann soll euch das doch jetzt auch in der Not helfen. Und natürlich erkennt das Volk Israel, nein, das hilft uns nicht. In der Not unseres Lebens hilft nur eins, nur einer, unser Gott. Und dieses harte Wort Gottes schreckt das Volk, weckt es auf und wir lesen weiter in Richter 10, Vers 16. Und sie entfernten die fremden Götter aus ihrer Mitte und dienten dem Herrn. Und jetzt wieder so eine wundervolle Stelle. Da wurde seine Seele, bitte, das spricht von Gott, da wurde seine Seele bekümmert, ungeduldig über das Elend Israels. Richter 10, 16. Wahre Buße zeigt sich immer an den Auswirkungen in unserem Leben. Wahre Buße bleibt nicht beim Lippenbekenntnis, sondern hat wirklich echte, reale Konsequenzen. Hier im Volk Israel. Sie entfernten die fremden Götter aus ihrer Mitte. Das ist Trennung, das ist Entscheidung, das ist Scheidung. Da schmeißt man was raus aus seinem Leben. Sie entfernten die fremden Götter aus ihrer Mitte und dienten dem Herrn. Haben jetzt wieder dem Herrn sich zur Verfügung gestellt, ihm gedient. Also wahre Buße ist immer beides. Trennung von Sünde und Hingabe an Gott. Und was jetzt folgt, ist wirklich eine Gottesoffenbarung. Da wurde seine Seele bekümmert, ungeduldig über das Elend Israels. Gott ist nicht nur Geist. Wir lesen hier auch von der Seele Gottes. Der Mensch ist erschaffen worden im Bilde Gottes. Als Dreiheit von Geist, Seele und Leib. Im Bilde Gottes. Wenn wir im Bilde Gottes als Dreiheit erschaffen worden sind, als Geist, Seele und Leib, was sagt das über Gott aus? Und deshalb sollte es uns eigentlich nicht wundern, wenn wir hier von der Seele Gottes lesen. Gott sieht die Not seines Volkes und seine Seele ist bekümmert, ungeduldig über das Elend Israels. Ja, und so ist unser Gott. Selbst wenn er selbst sein Volk ins Gericht führt, so leidet er doch mit. Selbst im Gericht leidet Gott mit. Und mal ehrlich, geht es uns nicht in den Erziehungsmaßnahmen mit unseren Kindern als Eltern ganz genauso? Also ich habe manchmal Sachen dann eben ansetzen müssen als Konsequenz für bestimmten Ungehorsam bei meinen Kindern. Da hatte ich unterm Strich den Eindruck, das hat mir viel mehr wehgetan als denen. Ja. Also, ja, das ist gut. Und das ist bei Gott ganz genauso. Gott steht nicht da und sagt, sag jetzt. Er muss es tun, ganz klar. Züchtigung, Erziehung, Konsequenz muss sein. Um seiner Heiligkeit willen und um unserer Zurechtbringung willen. Muss es sein. Gerecht. Aber in seinem Herzen ist er der Gott, der selbst da noch mit seinen Geschöpfen mitleidet. Hosea 11, Vers 8. Da spricht der Herr, wie sollte ich dich preisgeben, Ephraim? Wie sollte ich dich ausliefern, Israel? Mein Herz kehrt sich in mir um. Ganz und gar erregt ist all mein Mitleid. Da spricht er auch wieder in die Gerichtssituation seines Volkes hinein. Mein Herz in mir kehrt sich um. Ganz und gar erregt ist all mein Mitleid. Das ist unser Gott. Das ist kein Gott, der da steht und wenn durch die Äonen hindurch 95% seiner Geschöpfe in schlimmsten Qualen leben, der dann schlägt, ach, das macht mir nichts aus, ich bin glücklich mit den 5%. Nein, nein, es erregt sein Herz in ihm, kehrt sich um vor Mitleid. Er ist Liebe. Jeremia 31, Vers 20 wird das auch deutlich, ist mir Ephraim ein teurer Sohn oder ein Kind, an dem ich Freude habe? Denn so oft ich auch gegen ihn geredet habe, muss ich doch immer wieder an ihn denken. Und darum ist mein Innerstes um ihn erregt. Ich muss mich über ihn erbarmen, spricht der Herr. Also Gott lässt uns hier tief in sein Herz schauen. Gottes Herz. Und was sehen wir dort? Liebe. Nichts als Liebe. Auch im Gericht bleibt Gott ein Gott der Liebe. Und wir ahnen es schon, wenn Gott so mitleidet, dann beginnt oft schon, noch ganz verborgen, sein rettendes Handeln. Und so ist es hier auch, an dieser Schnittstelle von Richter 10 zu Richter 11. Hier ist es auch so, doch zunächst sieht es noch gar nicht so aus, obwohl seine Seele schon bekümmert ist um das Elend seines Volkes. Äußerlich sieht es noch gar nicht so aus. Im Gegenteil, die Schlinge zieht sich zu. Wir lesen das in Richter 10, 17, 18. Die Ammoniter, das Nachbarvolk östlich vom Jordan, die Ammoniter sammeln sich zum Kampf. Und sie wollen Israel diesmal nicht nur plündern, sondern aus dem Land vertreiben, ins Meer werfen, ganz aktuell bis heute. Israel vernichten. Und deshalb muss Israel sich wehren und sammelt jetzt seinerseits seine Truppen. Aber irgendetwas Wichtiges fehlt ihnen. Was fehlt ihnen jetzt bei der großen Heerschau? Ein Anführer. Ein Anführer fehlt. Ja, es braucht immer Menschen, die vorangehen. Auch in der Gemeinde. Auch in der Gemeinde. Deshalb hat der Herr als der Oberhirte in seine Gemeinde Hirten berufen. Älteste. Leiter der Gemeinde. Aufseher. Die sollen vorangehen. Die sollen Gemeinde leiten. Und müssen das auch tun. Denn was sagen die Sprüche? Ohne Führung verfällt ein Volk. Nicht diktatorisch, nicht selbstherrlich, herrlich. Denn nicht umsonst wird hier von den Ältesten der Gemeinde immer im Plural gesprochen. Es sind immer mehrere, die gemeinsam vor dem Herrn in der Gemeinde stehen. Nie, dass einer hier nur selbstherrlich über die Herde herrscht als über seine Besitztümer. So nicht. Da passiert auch im Raum der Gemeinde viel Falsches. Aber grundsätzlich bleibt bestehen, es braucht einen Einführer. Anführer, es braucht Menschen, die vorangehen. Und das war genau die Situation jetzt des Volkes Israel. Und damit kommen wir jetzt zu Richter 11. Ich lese die Verse 1 bis 3. Und Jephtha, der Gileaditer, ja, Gilead, Sohn Gileads, Gilead östlich vom Jordan. Und Jephtha, der Gileaditer, war ein tapferer Held. Er war aber der Sohn einer Hure. Und Gilead hatte Jephtha gezeugt. Aber auch Gileads Frau hatte ihm Söhne geboren. Als nun die Söhne der Frau groß geworden waren, vertrieben sie Jephtha und sagten zu ihm, du erbst nicht mit dem Haus unseres Vaters. Du bist der Sohn einer anderen Frau. Und so war Jephtha vor seinen Brüdern geflohen und hatte sich im Land Tob niedergelassen. Das ist östlich vom Jordan, ganz oben im Norden. Und es sammelten sich bei Jephtha ehrlose Leute. Und die zogen mit ihm aus. Diese kurze Rückschau ist der Lebenslauf des kommenden Richters und Retters Israels. Wie würde sich so ein Lebenslauf in einer offiziellen Bewerbung machen? Das klingt doch alles sehr problematisch. Sohn einer Hure, geboren aus Ehebruch und käuflichem Sex. Von der Familie des Vaters nach dessen Tod ausgegrenzt und verstoßen. Um sein väterliches Erbe betrogen. Eine belastete Kindheit, eine schwierige Sozialisation. Ein Vertriebener. Und auf der Flucht fern der Heimat zum Anführer einer Räuberbande geworden. Durch den täglichen Überlebenskampf zu einem Mann des Schwertes geworden. Zu einem tapferen Held, ja, zu einem tapferen Held, aber wieder einmal, wie eigentlich immer bei den Erwählten Gottes, kein strahlender Held. Keine gesunde und heilvolle Lichtgestalt, sondern ein Mensch mit vielen Altlasten der Vergangenheit. Und gerade darin ist Jephtha wieder ein Darsteller des kommenden Messias. Jesus war in den Augen der Menschen ja auch ein Produkt eines Ehebruchs. Der Maria. Und bei seiner Geburt war kein Platz für ihn. Sein Babybett war ein Futtertrog. Schon als Kind wurde er mit dem Tode bedroht und als Kleinkind zu einem Flüchtling und einem Vertriebenen. Auch er wurde von seinem Volk abgelehnt, um sein väterliches Erbe als Sohn Gottes betrogen. Auch um ihn sammelten sich in der Ferne Israels ehrlose Leute. Ehrlose Leute. Die Gemeinde aus allen Nationen, in den Augen der Juden Hunde, Unreine. Und Paulus schreibt in 1. Korinther 1, Menschen, die in den Augen dieser Welt nach allem, was hier zählt, was sind? Elende, Törichte, Schwache. Das ist diese Truppe von ehrlosen Leuten. Erinnert auch an David und die Höhle Adullam. Da haben wir das auch. Da hat sich um David, auch auf der Flucht vor Saul, hat sich eine Truppe gesammelt, da heißt es, und alle, die erbitterten Gemütes waren und die einen Gläubiger hatten, den sie nicht bezahlen konnten, all die sammelten sich bei David. Ja, das ist die Truppe unseres Herrn. Schön, dass ich in eurer Mitte sein darf. Ja? Wir versuchen immer vor anderen so eine tolle Kulisse zu machen, was wir für tolle Leute sind. Wenn wir mal reingucken, was hat sich Jesus erwählt? Ja, das Nichts dieser Welt. Steht richtig da. Das, was nichts ist, weil Gott am liebsten aus nichts etwas macht. Darum. Und mit uns rollt er jetzt das Feld seiner Schöpfung sozusagen von unten auf. Ja, das ist unser Gott. Aber bitte, lasst uns auch so miteinander umgehen und nicht voreinander immer wieder versuchen, irgendetwas darzustellen, was wir oft gar nicht sind. Also, die ganze Schilderung Jephthas ist bis in Einzelheiten hinein prophetisches Vorbildtypus auf Christus. Das ist eine ganz spannende Entdeckung hier bei Jephtha. Und immer ist es dieses Thema der anfänglichen Verwerfung als Hauptmerkmal des kommenden Messias. So wie auch bei den Christusdarstellern Josef, Mose und David. Alle haben eins gemeinsam. Sie wurden zunächst verworfen, abgelehnt. So auch unser Herr. Und damit kommen wir zu Jephthas Berufung. Wir lesen ab Vers 5. Und es geschah, als die Söhne Ammon mit Israel kämpften, da gingen die Ältesten von Gilead hin, um Jephtha aus dem Land Tob zu holen. Und sie sagten zu Jephtha, komm und sei unser Anführer, damit wir gegen die Söhne Ammon kämpfen können. Da sagte Jephtha zu den Ältesten von Gilead, seid ihr es nicht gewesen, die mich gehasst und mich aus dem Haus meines Vaters vertrieben haben? Und warum kommt ihr jetzt zu mir, da ihr in Bedrängnis seid? Und die Ältesten von Gilead sagten zu Jephtha, darum sind wir jetzt zu dir zurückgekehrt, damit du mit uns ziehst und gegen die Söhne Ammon kämpfst. Du sollst unser Oberhaupt werden für alle Bewohner Gileads. Da ging Jephtha mit den Ältesten von Gilead mit. Und das Volk setzte ihn als Oberhaupt und als Anführer über sich. Und Jephtha redete alle seine Worte, er wiederholte alle seine Bedingungen vor dem Herrn in Mizpah. Wieso ganz anders verläuft die Berufung Jephthas, als dies bei Gideon oder Simson oder Mose der Fall war. Keine vorgeburtliche Erwählungsgeschichte, wie bei Simson. Keine wundersame Bewahrung als Kind, wie bei Mose. Keine persönliche Berufung durch eine Gotteserscheinung, wie bei Gideon. Alles hier bei Jephthas Berufung wirkt sehr menschlich, sehr schuldbelastet, sehr alternativlos. Die hatten keinen anderen. Und von Gott ist zunächst überhaupt nicht die Rede. Keine Befragung Gottes, kein Befehl Gottes. Irgendwie tun die Menschen, was Menschen tun. Sie suchen in der Not nach einem Ausweg. Und erst als der Deal steht, wird er vor den Herrn gebracht. Nachträglich. Aber wir erfahren nicht, was Gott von der ganzen Sache hält. Irgendwie ist zu dieser Zeit noch nicht erkennbar, ob hier nur Menschen handeln, eigenmächtig, oder ob hier Gott durch Menschen handelt. Das muss erst der weitere Verlauf der Geschichte zeigen. Eins wird aber jetzt schon deutlich. Jephtha lässt sich von den Altlasten der Vergangenheit nicht aufhalten. Jephtha hätte allen Grund gehabt, stolz, beleidigt und verletzt zu sein und die Ältesten mit ihrer Bitte abzuweisen. Ha, jetzt kommt ihr. Nein, jetzt kommt mal alleine zurecht. Jetzt, wo ihr niemand habt, wollt ihr mich haben, danke. Ihr wisst ihr noch, wie ihr mit mir umgegangen seid? Nein, da strampelt man schön alleine. Doch Jephtha ist in seinem Verarbeitungsprozess und in seinem Reifeprozess, ja auch in seinem geistlichen Reifeprozess, schon einen Schritt weiter. Er spricht die Ungerechtigkeit und Schuld der Vergangenheit an. Das tut er. Aber er lässt sich von ihr nicht bestimmen und schon gar nicht durch sie von seiner Lebensberufung abhalten. Wer beim Autofahren immer nur in den Rückspiegel schaut, der wird ganz schnell einen Unfall bauen und nicht mehr vorankommen. Doch viele Menschen fahren ihr ganzes Leben lang immer nur mit diesem dauernden Blick in den Rückspiegel. Wie oft habe ich das im Raum der Gemeinde schon gehört? Ja, was der mir da damals vor 30 Jahren getan hat. Und was da passiert ist. Und dann höre ich Geschichten, die sind Jahrzehnte zurück. Und immer noch nicht überwunden. Immer noch nicht heil geworden. Immer noch nicht in die Vergebung unseres Herrn gekommen. Immer noch nicht in die Versöhnung des Christus gekommen. Immer noch Bitterkeit, Verletztheit. Leute, das ist es doch. Wir glauben daran, dass der Herr seine ganze Schöpfung versöhnt, versöhnt hat und versöhnen wird. Da sollten wir doch die allerersten sein, die Versöhnung praktisch in ihrem Umfeld, in ihrer Familie, in ihrer Gemeinde, da wo wir stehen, leben. Manchmal spricht man uns als Allversöhner an. Ich sage immer, das sind wir nicht. Das ist Gott. Aber wenn wir Versöhner wären, wäre schon schön, oder? Wenn wir versöhnt wären. Und bitte macht euch das klar. Ihr wollt doch nicht, wenn wir vorm Herrn stehen, wenn der Herr uns zu sich ruft, dann vor ihm stehen und dann diese alten Karamellen noch mitbringen? Lasst uns das hier reinigen. Lasst uns das hier klären. Und lasst uns das hier von ihm heil werden lassen, durch Vergebung und Versöhnung. Und nicht in der Bitterkeit mit dem dauernden Blick in den Rückspiegel unterwegs sein. Das ist eine Schande für unseren Herrn und vergiftet uns in unserem Glauben. Diesen Fehler macht Jephtha nicht. Ein kurzer Blick zurück. Und dann richtet Jephtha die Augen nach vorn. Er überwindet die Vergangenheit, indem er sich dem Dienst für Gott und Gottes Volk zur Verfügung stellt. Wir lesen weiter in Richter 11, Abvers 12. Und Jephtha sandte Boten an den König der Söhne Ammon und ließ ihm sagen, was habe ich mit dir zu tun? Auf gut Deutsch, was willst du von mir? Dass du gegen mich gekommen bist, um gegen mein Land Krieg zu führen. Und der König der Söhne Ammon sagte, weil Israel, als es aus Ägypten heraufzog, mein Land genommen hat, vom Arnon bis an den Jabbok und bis an den Jordan. Und nun, gib die Länder in Frieden zurück. Und Jephtha ließ ihm sagen, so spricht Jephtha, Israel hat nicht das Land Moabs und das Land der Söhne Ammon genommen, sondern, und dann berichtet Jephtha ab Vers 16 nach diesem Sondern die wahre Geschichte. Land für Frieden. So lautet das Angebot des Königs der Ammoniter. Land für Frieden, gib die Länder in Frieden zurück, dann soll Frieden sein. Land für Frieden, es ist faszinierend, wie Geschichte sich wiederholt. Und wie hochaktuell das ist, wie Jephtha hier gegen die Gebietsansprüche des Königs der Ammoniter argumentiert. Ich habe keine Zeit, um mir diese ganze Argumentation jetzt mit euch anzuschauen. Aus Zeitgründen möchte ich jetzt mal hier von Richter 11 ab Vers 15 nur zwei Argumente aus seiner ausführlichen Argumentation herausgreifen. Das erste, das historische Argument. Jephtha weist dem König der Ammoniter aus der Geschichte nach, dass die Ammoniter kein historisches Recht an dem Land Israel haben. Und Israel nach dem Auszug aus Ägypten die Grenzen Moabs und Ammons respektiert hat. Jephtha korrigiert also die Geschichtsfälschung des Königs der Ammoniter. Ja, und wie ist das heute? Auch heute wird Geschichte gefälscht, um nicht bestehende Ansprüche an das Land Israel zu rechtfertigen. 2016 hat doch die UNESCO eine Resolution verabschiedet, die den jüdischen Charakter des Tempelberges komplett verneint und zu einer rein muslimischen Stätte erklärt und sagt, damit hatten die Juden noch nie was zu tun. Die UNESCO. Geschichtsfälschung pur, so dreist, dass man es kaum glaubt. Oder viel subtiler, und auch bereits eingebürgert. Aus dem Land Israel wird plötzlich Palästina. Palästina. Dabei ist dieser Name Palästina eine bewusste Umbenennung Judäas durch den römischen Kaiser Hadrian. Nach dem jüdischen Bar Kochba-Aufstand 132 bis 135 nach Christus. Da hatte Hadrian so die Schnauze von den Juden voll, dass er jede Erinnerung an sie auslöschen wollte. Er hat Jerusalem umbenannt und er hat aus Judäa Palästina gemacht. In Anlehnung an die Feinde Israels, an die Philister, Philistäer, Palästina, da kommt das her. Seitdem sprechen wir von Palästina. Die Umbenennung eines Todfeindes Israels ist dieses Vokabular Palästina, weil es die Erinnerung daran, dass es Juda, das Land der Juden, Eretz Israel ist, das soll ausgelöscht werden. Es hat auf diesem Gebiet nie einen palästinensischen Staat, nie ein palästinensisches Volk mit einer eigenen Nationalität oder Identität gegeben. Niemals. Es handelt sich hierbei um eine rein strategische Erfindung Arafats aus den 1960er Jahren. Das muss man mal wissen. Denn unsere heutige Jugend, die hat ja diesen Horizont gar nicht mehr und übernimmt nur noch bestimmte Begrifflichkeiten. Was können wir von Jephtha lernen? Auch wir sollten uns in der Geschichte Israels auskennen, um die heutige Geschichtsfälschung wahrnehmen und korrigieren zu können. Denn Israel ist unsere Braut. Wir gehören noch zum Leib des Christus und Israel ist die Braut des Messias. Also ist das unsere Braut, da sollte man sich auskennen von der Geschichte seiner Braut. Ein bisschen schon, oder? Also, darum lieben wir Israel. Und darum haben wir Interesse an der Geschichte Israels. Und dann sollten wir die Sprache der Propaganda vermeiden und eben nicht von Palästina, sondern vom Land Israel oder Judäa sprechen. Denn wann immer wir von Palästina sprechen, gebrauchen wir die Propagandasprache Hadrians, der damit jede Erinnerung an Juden und das Recht an ihrem Land auslöschen wollte. Sprache bildet Bewusstsein. Lasst uns also lieber vom Land Israel, von Judäa und nicht von Palästina sprechen. Denn es ist und bleibt das Land, das Gott seinem Volk Israel gegeben hat. Damit sind wir beim zweiten Argument Jephthas, das theologische Argument. Ganz klar bezeugt Jephtha, der Gott Israels hat Israel das Land gegeben, aus dem ihr uns hier gerade vertreiben wollt. Und das gilt nach dem Wort der Bibel bis heute. Und deshalb stehen auch alle Teilungspläne der Nationen unter dem Gericht Gottes. Wir lesen in Joel 4, Vers 2 von diesem Tag des Herrn am Ende der Weltgeschichte, wenn er die Nationen richten wird. Und da lesen wir, dann werde ich alle Nationen versammeln und sie ins Tal Josaphat hinabführen. Und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen, wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, dass sie unter die Nationen zerstreut haben und mein Land haben sie geteilt. Gott sagt, mein Volk, mein Erbteil, mein Land. Also bei dem Volk und dem Land Israel handelt es sich um das Sondereigentum Gottes. Und es war und bleibt Gottes souveräne Entscheidung, dieses Land seinem Volk Israel zu geben. Wir lesen weiter in Richter 11, ab Vers 27, wie Jephtha zu dem König der Ammoniter weiterspricht. Nicht ich habe gegen dich gesündigt, sondern du tust mir Böses an, indem du gegen mich Krieg führst. Es richte Jahwe, der Richter, heute zwischen den Söhnen Israel und den Söhnen Ammon. Aber der König der Söhne Ammon hörte nicht auf Jephthas Worte, die er zu ihm gesandt hatte. Und dann lesen wir in Vers 29, da kam der Geist des Herrn über Jephtha. Und er zog von Mizpa in Gilead weiter bis zu den Söhnen Ammon. Also in diesem entscheidenden Moment kam der Geist des Herrn, der Heilige Geist, über Jephtha. Und dieser veranlasste Jephtha, nicht auf den Angriff der Ammoniter zu warten, sondern den Krieg seinerseits in das feindliche Gebiet zu tragen. Ähnlich wie beim Sechstagekrieg führt Jephtha einen Präventivschlag. Und dennoch ist das kein Angriff, sondern ein Verteidigungskrieg. Daran ändert der Präventivschlag nichts, genauso wenig wie beim Sechstagekrieg. Und jetzt wird auch klar, wie Gott zu der Berufung Jephthas steht. Indem der Geist des Herrn über Jephtha kommt, bestätigt Gott die vorausgegangene, menschlich, so natürlich menschlich anmutende Berufung Jephthas zum Richter und Retter Israels. Irgendwie war doch alles so allzu menschlich abgelaufen. Irgendwie fehlte bei der Berufung Jephthas das Besondere, das Übernatürliche. Alles wirkte so normal, so menschlich. Aber jetzt wird klar, dieser ganz normale menschliche Weg war doch auch eine Berufung Gottes. Gottes Berufung können eben sehr unterschiedlich verlaufen. Und wir dürfen nicht immer darauf warten, dass bei uns irgendwie so warm die Himmel aufreißen, die Stimme vom Himmel ertönt und alles so außergewöhnlich ist. Gott macht es so unterschiedlich. Und manchmal macht er es auf eine so natürliche Weise durch Menschen, dass wir ihn darin kaum entdecken. Und trotzdem ist er der Wirkende, der Berufende. Also, das Wie der Berufung, das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist die Bevollmächtigung durch den Heiligen Geist. Das allein zählt. Und damit kommen wir zu Vers 30. Und Jephtha gelobte dem Herrn ein Gelübde und sagte, wenn du die Söhne Ammon wirklich in meine Hand gibst, dann soll, was immer mir aus der Tür meines Hauses entgegenkommt, mich zu begrüßen, das soll dem Herrn gehören und ich will es als Brandopfer opfern. So zog Jephter zu den Söhnen Ammon hinüber, um gegen sie zu kämpfen, und der Herr gab sie in seine Hand. Nirgends in der Bibel werden wir aufgefordert, dem Herrn etwas für seine Hilfe zu versprechen. Wir müssen das nicht tun. Wenn wir es aber tun, dann müssen wir unser Versprechen auch halten. Wir sollten also gut überlegen, bevor wir dem Herrn als Dank für seine Hilfe etwas versprechen. Was verspricht Jephter hier dem Herrn für den Fall eines Sieges? In Vers 31 steht das Neutrum. Es muss also korrekt übersetzt werden, was immer mir aus der Tür meines Hauses entgegenkommt, mich zu begrüßen, das soll dem Herrn gehören und ich will es als Brandopfer opfern. Jephter dachte hier wohl an ein Tieropfer. Zu ebener Erde der alten israelitischen Häuser gab es 4 Zimmer und eines dieser Zimmer beherbergte die Tiere. Und an eines dieser Tiere hat Jephter wohl gedacht, die dann immer so rumlaufen und einem da entgegenkommen und unterwegs sind. Und der Herr schenkt Jephter den Sieg. Und damit liegt jetzt diese Frage in der Luft. Was wird Jephter aus seinem Haus als erstes entgegenkommen? Wir lesen ab Vers 34. Und Jephter kam nach Mizpah zu seinem Haus. Und siehe, da trat seine Tochter heraus, ihm entgegen mit Tamburinen und Reigentänzen. Nur sie hatte er. Als einzige, außer ihr, hatte er weder Sohn noch Tochter. Und es geschah, als er sie sah, da zerriss er seine Kleider und sagte, wehe, meine Tochter, tief beugst du mich nieder. Du bist unter denen, die mich ins Unglück bringen. Ich selber habe meinen Mund gegen den Herrn aufgerissen und kann nicht mehr zurück. Da sagte sie zu ihm, mein Vater, hast du deinen Mund gegen den Herrn aufgerissen? So tu mir, wie es aus deinem Mund hervorgegangen ist. Und sie sagte weiter zu ihrem Vater, es möge doch dies mir gewährt werden. Lass mir 2 Monate, dass ich hingehe und hinabsteige über die Berge und meine Jungfrauschaft beweine, ich und meine Freundinnen. So gingen sie hin, sie und ihre Freundinnen, und sie beweinte ihre Jungfrauschaft auf den Bergen. Und es geschah am Ende von 2 Monaten, da kehrte sie zu ihrem Vater zurück, und er vollzog an ihr sein Gelübde, das er gelobt hatte. Und dann der letzte Satz dieser Geschichte. Sie hatte aber keinen Mann erkannt. Der tragische Schlusspunkt eines großen Sieges. Doch auch diese Tragödie enthält noch Evangelium. Sie wird zu einem prophetischen Wegweiser auf Christus. Nur sie hatte er als einzige. Na, woran erinnert uns das? Einmal an Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn dahin gab. Oder woran erinnert es uns noch? An dieses alttestamentliche Vorbild von Abraham und Isaak. Da spricht Gott zu Isaak auch. Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast. Merken wir die Linie. Und hier von der Tochter Jephthas. Nur sie hatte er als einzige. Also die Einzigartigkeit wird hier ganz besonders zentral betont und herausgehoben. Hier kann man den Christusbezug förmlich mit Händen greifen. Und das gilt auch für die wunderbare Antwort der Tochter. Tue mir, wie aus deinem Mund hervorgegangen ist. Hören wir hier nicht etwas herausklingen von der Antwort des Sohnes an den Vater aus Hebräer 10, Vers 7? Da sprach ich, siehe, ich komme. In der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. So war Jesus bereit, den Willen des Vaters zu erfüllen. Und so wird Jephthas Tochter in der Hingabe ihres Willens und Lebens zu einem Vorbild auf den Christus und zu einem Vorbild für uns. So wollen auch wir es lernen, uns mit unserem ganzen Leben dem Willen Gottes zu überlassen. Dein Wille geschehe. Das müssen wir immer wieder lernen. Immer wieder neu. Das haben wir nie ein für alle Mal gelernt. Und selbst von unserem Herrn in Gethsemane lesen wir doch von diesem großen Kampf. Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht, wie ich will, sondern wie du willst. Aber das alles nicht so als, ja, da gehe ich mal so locker drüber, ist doch klar. Alles Auftrag Gottes weiß ich schon von aller Zeit her, das mache ich und da gibt's gar nichts. Nein, nein, nein. Kampf, Anfechtung, Not, Schweiß, Ringen im Gebet. Und dann aber dieser Durchbruch zu diesem, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und das dürfen auch wir in unserem Leben an diesen Momenten lernen, wo es nicht mehr um das geht, was wir im Kopf haben und was wir wissen, sondern wo es nur noch darum geht, ob wir uns ganz mit unserem Willen und Leben in die Hand unseres himmlischen Vaters fallen lassen können. Die große Frage ist nun, wie vollzog Jephtha sein Gelübde? Manche denken hier tatsächlich an ein Menschenopfer. Doch Menschenopfer waren nach dem Gesetz streng verboten und dem Herrn ein Greuel. Und die Geschichte zeigt doch, dass Jephtha das Gesetz des Herrn kannte. Gerade bei der Erwiderung an den König der Ammoniter wird es ganz deutlich, er kannte, er war zu Hause im Gesetz des Herrn. Und bei so einer Gräueltat, Menschenopfer zu bringen, hätte er wohl auch kaum Aufnahme unter die Glaubenszeugen von Hebräer 11 gefunden. Da finden wir ihn nämlich auch. Nein. Jephtha bringt seine Tochter nicht als Menschenopfer. Aber wie vollzog er sein Gelübde dann? Habt ihr es gemerkt? Immer wieder in unserem Text wird die Jungfräulichkeit der Tochter betont. Immer wieder sagt sie, ich will mit meinen Freunden meine Jungfrauenschaft beweinen. Dann wird das nochmal wiederholt. Und als letzter Satz nochmal, um uns mit der Nase drauf zu stuben, nochmal als Schlusssatz, sie hatte aber keinen Mann erkannt. Es ging bei der Erfüllung dieses Gelübdes um ihre Jungfräulichkeit und nicht um ihren Tod. Sie sagte nicht, ich will jetzt mein junges Leben beweinen. Ich will meine Jungfrauschaft beweinen. Nach 2. Mose 38, Vers 8 und 1. Samuel 2, 22 gab es damals geweihte Frauen, die an der Stiftshütte dienten. Aber nicht als Tempelprostituierte wie die Heiden, sondern offenbar in einer besonderen Lebensweihe der Ehe und Kinderlosigkeit im Dienst am Heiligtum. So vielleicht, wie wir das heute bei unseren Diakonissen uns vorstellen können. Das entsprach keinem göttlichen Gebot, war aber offenbar gängige Praxis. Und um diese Lebensweihe geht es auch hier bei der Tochter Jephthas. Sie wurde geweiht, um dem Herrn für den Rest ihres Lebens als Jungfrau zu dienen. Warum spricht dann der Text hier aber von einem Brandopfer? Das Brandopfer wird in der Schrift auch Ganzopfer genannt. Ganzopfer. Weil bei ihm das ganze Tier verbrannt wurde. Levitikus 1, Vers 9. Im Gegensatz zu anderen Opfern erhielten am Opferfleisch hier weder der Opfernde noch der Priester einen Anteil. Das war bei den anderen Opfern der Fall. Da wurde ein Teil Gott geweiht, ein Teil bekamen die Priester zum Lebensunterhalt und ein Teil blieb bei dem Opfernden und damit konnte er dann Opfer feiern mit seinen Freunden und seiner Familie machen. Bei dem Ganzopfer, da hieß es, alles für Gott, nur die Haut, die wurde verbrannt. Alles für Gott. Und im übertragenen Sinn gilt das jetzt so auch für Jephthas Tochter. Durch die Weihe der einzigen Tochter konnte dem Geschlecht Jephthas keine Nachkommen mehr geschenkt werden. Was bedeutet das für ein Geschlecht in Israel? Ende. Aussterben. Das ist das Schlimmste, was einem Geschlecht in Israel widerfahren konnte. Ganz Opfer. War das wirklich? Die Weihe der Tochter war ein Ganzopfer, die Ganzhingabe des Lebens und der Zukunft. Ja, die Schlussfrage, wie ist das bei uns? Der Apostel Paulus schreibt in Römer 12, Vers 1, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger, logischer, wortgemäßer Gottesdienst ist. Gott will von uns nicht irgendwelche Opfer. Gott will uns selbst mit Haut und Haaren zu 100%. Und wenn Paulus hier davon spricht, unsere Leiber Gott als Opfer darzubringen, dann denkt er genau an dieses Ganzopfer. Das ist das erste aller Opfer in der Aufzählung der Opfer Israels. Das allererste. Und hat diese Besonderheit 100% für Gott. Und es symbolisiert die Ganzhingabe unseres Herrn Jesus Christus zu 100%. Und es steht dafür, wie Paulus es jetzt ausführt, dass auch wir unsererseits unsere Leiber, also unsere ganze irdische, konkrete Existenz, Gott als so ein Ganzopfer hingeben sollen. Gott will nicht irgendwas, Gott will nicht 20%, Gott will nicht 80%. Ganzopfer. 100% für den Herrn. Darum geht's in unserem Leben. Und so wird Jephthas Tochter bei aller Tragik der damaligen Situation zu einem Vorbild auf Christus und für uns. Und wieder einmal zeigt sich, wie in diesem Chaosbuch der Richterzeit, mitten in diesem ständigen Kreislauf von Sünde und Schuld, doch alles hindrängt auf diesen Christus und auf ihn hinweist, der das alles beenden und ins Ziel führen wird, wie wir das vorhin gesungen haben. Ja, und möge das in unserem Leben auch so sein, in der Ganzhingabe unseres Lebens an unseren Herrn, der sein Leben am Kreuz auch als Ganzopfer für uns gab. So wollen wir auch ihm uns übergeben, mit allem, was wir sind und haben, mit all unseren Plänen, unseren Wünschen, unseren Zielen. Warum? Weil er uns liebt und ganz sicher all das, was wir ihm geben, in ein wunderbares Heil, in eine wunderbare Erfüllung hineinführen wird. Was wir Gott geben, verlieren wir nicht, sondern wir gewinnen es doppelt auf eine höhere Weise. Was wir ihm aber vorenthalten, das verlieren wir. Darum ist dieses Ganzopfer eigentlich der Weg zum völligen Segen und zum völligen Erfülltsein mit diesem Christus. Und da lasst uns weitere Schritte tun. Denn ich denke, irgendwas wird der Heilige Geist uns immer noch zeigen, was zu diesem Ganzopfer in unserem Leben noch fehlt. Da sind wir alle unterwegs. Das haben wir alle noch nicht. Aber lasst uns weitere Schritte tun, wo der Geist uns das zeigt. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir beten dich an. Wir danken dir dafür, wie du in diesem Chaos der Richterzeit doch wieder dein eigenes Bild, dein Evangelium, dein Heil, dich selbst hineingezeichnet hast und wie dein Geist uns dein Wort öffnet und wir mit einmal dich in so einer merkwürdigen Geschichte entdecken dürfen, dass du auch da bist und dass auch das dicke Hinweisschilder auf dich sind. Und Herr, wir wollen daraus lernen. Wir danken dir für dieses praktisch anschauliche Bilderbuch, das du uns auch als Gemeinde schenkst, um vieles, was uns an neutestamentlicher Lehre manchmal sehr spröde kommt, hier ganz anschaulich fassen und verstehen zu können. Und Herr, ich bitte dich für uns alle, dass du es uns schenkst, dass wir nicht im Rückspiegel fahren, dass wir uns nicht blockieren lassen durch die Verletzungen der Vergangenheit, sondern dass wir das alles hineingeben können in deine Versöhnung, in deine Heilung, in dein Licht, in die Vergebung hinein, Herr. Und dass wir unser Leben dir zur Verfügung stellen und auch in ganz natürlichen Dingen erkennen, wie du uns rufst und wie du in unserem Leben wirkst, Herr. Danke, dass du uns auserwählt und rausgerufen hast aus dieser Welt für dich. Herr, du weißt, wie viel noch fehlt, wie viel wir für uns noch behalten, wie viel wir eigentlich noch nicht rausrücken wollen. Und Herr, da schenk uns ganz neu die Freude und das Ja dazu, uns als Ganzopfer ganz dir hinzugeben und davor keine Angst zu haben, hier keinen Verlust zu fürchten, sondern zu erkennen, dass du dadurch unser Leben ganz segnen und erfüllen möchtest. Danke, Herr, wir beten dich an und loben deinen Namen. Amen.